Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch unser Podcast nicht ohne Werbung und finanzielle Unterstützung. Für ihre Partnerschaft bedanken wir uns bei Bike Leasing Service, Tuterrain, Fahrräder, Anhänger und Zubehör, Velopro, Versicherungslösung für deinen Betrieb, Ortlieb, Fahrradtaschen und Rucksäcke.
Uwe, die Saison läuft, die Läden sind voll, die Sonne scheint, es ist sogar manchmal warm, also sogar bei uns an der Küste ist es manchmal warm und es brummt so richtig und dann kommen noch Rückrufe von Fahrradherstellern rein, das schafft einen dann doch.
Das schafft einen, weil das macht ja den normalen Tagesablauf sehr kompliziert. So ein Rückruf ist ja immer Alarmstufe 1, sowohl bei einem Hersteller als bei einem Händler, immer unangenehm.
Trotzdem muss man das natürlich machen und vernünftig durchziehen. So, ich habe jetzt gerade so im Hinterkopf, da ich habe auch einen Rückruf, eine Aufforderung, einen Rückruf gekriegt. Der Hersteller geht an die Endverbraucher rufen an, die Endverbraucher schreiben Mails, die Endverbraucher wollen ihr Fahrrad sofort behandelt wissen und so. Und das in einer Zeit, wo die Werkstatt voll ist, wo Neuräder montiert werden müssen, wo Leute auf ihre Fahrräder warten und auf die Reparaturen, wo Leute in den Osterurlaub wollen und Druck machen. Und dann kommen noch so die Rückrufe dazwischen. Stresst irgendwie ungemein, finde ich.
Ja, war ja letztes Jahr auch so. Ist, glaube ich, genau ein Jahr her, als der Lastenradhersteller, wie hieß er noch gleich?
Ja, egal wie er hieß, aber ja, das war auch so eine
genau, Geschichte. Und war Alarm in der Hütte, genau.
Genau, und das ist, glaube ich, auch noch nicht zu Ende abgefrühstückt mit dem Lastenradhersteller, weil da gibt es, glaube ich, noch große Unstimmigkeiten. Ich glaube, vielleicht können wir da mal drüber erzählen. Also das... Ich habe ja schon ein, zwei Firmen bei mir aus dem Portfolio rausgenommen, weil ich mit genau Reklamations- und Rückrufabwicklung total unzufrieden war. Also für mich ist es ein Grund, die Arbeit mit so einem Hersteller dann auch zu beenden, wenn ich unzufrieden bin.
Ja, dabei glaube ich ja, dass es relativ einfach ist.
Was einfach ist?
Das so zu machen, einen Rückruf so zu behandeln und damit so umzugehen, dass es geräuschlos funktioniert und dass es für alle Seiten okay ist. Ja, Spaß macht es keinem, aber dass es okay ist.
Ja, aber das ist ganz einfach, ja. Ich habe also einen Hersteller, den ich jetzt nicht mehr im Programm führe, der hat gesagt, hier ist das und das ist der Rückruf und ich schicke dir 200 Helme, die kannst du dann zu Geld machen, dann ist das abgegolten.
Ja, also da würde ich sagen, ist doch die Gesetzeslage anders eindeutig als eindeutig über Helme.
Ja. Also gerade bei so einem Rückruf, da kann ich nur gerade als Händler ja überhaupt nichts dafür, der Kunde kann nichts dafür, der Fehler liegt beim Hersteller, oder? Ja. Das ist doch eine ganz eindeutige Sache.
Welcher Hersteller auch immer, es kann ja auch ein Teilehersteller sein und der Lieferant, dein Fahrradhersteller oder der Fahrzeughersteller ist nur Nutzer eines Teils, das defekt ist. Also dann läuft das ja sogar weiter, aber dein Ansprechpartner ist der Fahrzeughersteller, völlig klar.
So, und der muss dann ja Ersatz liefern. Also was mache ich dann als Händler? Ich schreibe einfach eine Rechnung über den normalen Stundenverrechnungssatzverkauf und mache meine ganze Arbeit rein, mache dann noch Akquisearbeit, hätte ich mir dann gesagt, Verwaltung, Foto, Dokumentation, Kunden anrufen, alles mit drauf. Dann habe ich pro Rückruf da irgendwie anderthalb Stunden und mache dann 150 Euro. Oder ist das denn korrekt?
Also ich glaube, dass die Lösung fängt ja bei dem klaren Prozess an. Also in dem Moment, wo der Fahrzeughersteller ein Problem hat und einen Rückruf engagieren muss, dann ist das ja für den auch da wieder, haben wir vorhin gesagt, Alarmstufe 1. Und das heißt, ganz klarer Prozess, was gibt es zu tun, was muss der Händler tun, was muss der Händler übernehmen und wie muss er seine Kunden informieren. Wenn es dafür ganz klare Anweisungen gibt, dann musst du eigentlich als Händler oder als Händlerin nur lesen können. Also die Anweisung muss ganz klar von dem Lieferanten kommen. Und wenn es dann darum geht, wie wird das Ganze dann abgerechnet, auch da muss der Lieferant dir einen klaren Vorschlag machen, der sich an Gesetz hält. Und dazu gehört zum einen die AW-Liste, die wir ja alle kennen vom Bundesinnungsverband, VDZ, ZIV und VSF. Das ist eine Vereinbarung der Verbände, wie man denn Arbeitsleistung abzurechnen hat. Die ist eindeutig und die ist richtungsweisend so oder daran sollte man sich halten. Und das sagt schon mal, wie viel Arbeitszeit kannst du eigentlich abrechnen. Und das zweite ist dann der Stundensatz, den du aber bei Gewährleistungsfällen anders machst als bei Rückruf.
Okay, lass mich noch mal eben ganz kurz auf die Zeit, die anzusetzen ist. Da kommen ja viele Hersteller und sagen, wir haben das jetzt bei uns in der Werkstatt getestet, das dauert 15 Minuten.
Ja.
Und dann gucke ich in die AW-Liste und dann finde ich raus, es sind eigentlich 42 Minuten dafür in der AW-Liste. Was ist denn nun richtig?
Die AW-Liste ist maßgeblich. Es gibt, Entschuldigung, das muss ich ganz klar sagen, es gibt keine Idee, warum jetzt Hersteller oder Lieferanten auf eine eigene Ausrechnung von Arbeitszeiten kommt. Dafür gibt es diese Vereinbarung der Verbände.
Das ist eine ziemlich eindeutige Sache und da bin ich auch bereit, mich dran zu halten. Es gibt die AW-Liste und nach der AW-Liste wird dann die Zeit abgerechnet. Jetzt sind wir bei dem Wert der Zeit. Also jetzt müssen wir einen Wert einsetzen für die geleisteten AWs, richtig? Also einen Euro-Wert.
Ein Euro-Wert. Jetzt muss ich noch kurz, ganz kurz zurück. Daran haben ja Fachmenschen lange gearbeitet, dass diese AW-Liste so aussieht, wie sie aussieht. Ich bin ja als Verband beteiligt gewesen daran, oder wir als Verband sind beteiligt gewesen daran. Und wir sind ja auch nicht mit allem hundertprozentig einverstanden, was da an Zeiten angesetzt wird. Aber darum geht's ja, ein Kompromiss der Verbände, deswegen die AW-Liste. Und angesetzt wird dann ein Stundensatz. Und der Stundensatz ist ja umstritten, das wissen wir, aber unsere Empfehlung ist bei Gewährleistungsfällen mindestens 60 Euro, auch wenn das schon eng ist und knapp ist. So, und wenn und bei Rückruf ist tatsächlich die Gesetzeslage anders.
Bei Rückruf ist die Gesetzeslage so, dass der normale Verkaufspreis des Stundensatzes angerechnet wird, oder?
Genau, weil der Rückruf kein Teil deiner regulären Kooperation mit einem Lieferanten ist, sondern außerhalb dieser stattfindet. Und deswegen das nicht eingepreist ist im Verkauf von Fahrrädern und deinem Ertrag, den du über den Vertrieb von Fahrrädern drin hast.
Gefühlt kommt mir das jetzt immer noch nach einem relativ hohen Stundensatz vor. Also wenn ich da also deutlich über 100 Euro ansetze, dann habe ich das Gefühl, meinem Hersteller gegenüber da nicht den richtigen Stundenansatz reinzuschreiben. Auf der anderen Seite ist so ein Rückruf natürlich, was ich vorhin schon beschrieben habe, mitten in der Osterzeit, mitten in der Saisonvorbereitung, Neuradmontagen und, natürlich auch echt, der kostet mich auch genau das Geld, ne?
Ja, also du kannst ja in der Zeit andere Arbeiten, die ja jetzt gerade drängen und anfallen, nicht erledigen, das oder musst sie schieben bei Vorlaufzeiten in den Werkstätten, die ja zum Teil erheblich sind. Aber darum geht's auch nicht. Ich bin auch kein Fan davon, immer das Maximale rauszuholen, sondern natürlich machst du mit deinem Lieferanten oder bietet dir der Lieferant einen Kompromiss an und der da bitte auch wirklich auch viel Verständnis für die andere Seite haben. Das hilft immer. Also einen guten Kompromiss, was den Stundensatz betrifft, aber die Zeit, die ist eindeutig.
Okay, die Zeit ist eindeutig. Der Stundensatz, haben wir schon gesagt, ist das Minimum bei Reklamation schon 60 Euro, bei Rückrufen muss es einfach drüber liegen. Ich glaube, was nicht geht, sind so Extreme, sich in Reifen oder Felgen oder Helmen ausbezahlen zu lassen. Also Naturalien gehen überhaupt gar nicht, meiner Meinung nach. Und das ist auch eine Aufforderung an dich als Fahrradhändlerin, an dich als Fahrradhändler, mach so einen Blödsinn nicht mit. Also geh nicht solche Sachen ein. Du schadest nicht nur dir, du schadest eigentlich der ganzen Branche, wenn du solche Deals mitmachst. Und auf der anderen Seite, geh partnerschaftlich mit deinen Herstellern um. Überreiz das nicht. Du musst da nicht große Gewinne einfahren. Darum geht's nicht. Es geht darum, partnerschaftlich auch dem Hersteller gegenüber zu sein.
So ist es.
Uwe, da haben wir jetzt so Rückrufe und Reklamationen mal ein bisschen angeschnitten. Und eigentlich haben wir ja ein ganz anderes Thema heute im Podcast. Und ich freue mich, dass wir jetzt hier schon zu dritt sind. Und begrüße Nick Becker. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen sagen, was denn unser Hauptthema heute ist, Uwe.
Ja, das Hauptthema ist ja die D-Bike, die Digitized Bike Business Group. So heißt sie, nicht ganz leicht, ein kleiner Zungenbrecher, aber als D-Bike natürlich ganz kurz und knapp. Das ist eine Gesellschaft, die wir zusammen mit dem ZDV gründen, die sich um die Digitalisierung der Branche kümmert. Und ich glaube, das ist ein großer Schritt für alle. Für alle meine ich, für die Händler, für die Lieferanten, für die Dienstleister der Branche.
Okay, und jetzt haben wir Nick dazu genommen, weil Nick Becker welche Aufgabe hat und was ist deine Funktion, Nick?
Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich dabei sein darf hier bei eurem immer wieder spannenden Podcast und jetzt mit dem ganz wichtigen Thema Digitalisierung. Ja, die D-Bike ist gerade in Gründung zusammen mit VSF und ZTV, das heißt wirklich Händler, Lieferanten etc. Ich werde dort der Geschäftsführer sein und zusammen mit der ganzen Branche das Thema Digitalisierung über alle verschiedenen Facetten vorantreiben.
Okay, aber digital bin ich ja schon, oder? Also was wird dann für mich als Händler da noch, also was wird sich ändern für mich als Händler?
Ja, du für dich als Händler, jetzt sagst du, ich als Händler. Es gibt ja nicht den Händler. Es sind ja ganz verschiedene Händler und wahrscheinlich bist du mit deinem Team ganz vorne digital dabei. Aber wir haben die Herausforderung, dass es auch noch viele Händler gibt, die das, was wir heute schon haben, wie zum Beispiel mit Velo Connect, was ja schon seit über 18 Jahren der Standard ist in der Fahrradbranche, einsetzt. Und von daher haben wir aus meiner Sicht auf allen Stufen ganz viel zu tun, wenn es um Digitalisierung geht.
Ja, da würde ich, glaube ich, auch einsteigen wollen. Velo Connect war auch der Anlass und das als Werkzeug der Grund, weswegen überhaupt wir in die Diskussion mit dem ZTV gekommen sind über die Digitalisierung der Branche. Velo Connect gibt es seit 2005, seit 2006 ungefähr und ist ja ein Schnittstellenstandard und der hilft allen Händlern, allen Lieferanten miteinander digital zu kommunizieren. Und das macht das Leben wirklich deutlich leichter. Gut, dass das erfunden wurde. Und da gibt es ja verschiedene Versionen. Da gibt es eine Grundversion, die 1.1, die ist seit Anfang an, glaube ich, am Start. In der Zwischenzeit haben wir eine Version 1.6. Was ist denn in der Zwischenzeit, Nick, vielleicht kannst du das ganz kurz erklären, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Also wer hat denn 1.6, wer nutzt 1.1 und welche Version gab es dazwischen drin? Also ich finde, das wissen ja die wenigsten Händler, dass es verschiedene Versionen gibt und die meisten arbeiten eigentlich mit der Basis, oder?
Ja, es liegt ein bisschen daran, welche Lieferanten was anbieten. Und wir haben gestartet mit der 1.1, da ging es darum, Artikel, Informationen, Preise, Bestände vom Lieferanten an den Händler automatisch in die Warenwirtschaft zu überspielen und anzeigen zu lassen. Der Händler konnte dann auch diese Produkte in einen Warenkorb schmeißen und eine Bestellung absenden. Und das ist die Basis von dem, dass also wirklich Bestellungen und Artikelinformationen zwischen Hersteller und Lieferanten ausgetauscht werden können. Und dann gab es über die Jahre Weiterentwicklungen, diese Versionen. Das klingt immer so, als wenn das ganz unterschiedliche Dinge sind. Aber im Grunde genommen baut es ein wenig aufeinander auf. Und wir sind mittlerweile, hast du schon gesagt, bei der 1.6. Die 1.4 und die 1.6 hängen ein bisschen zusammen, denn die beiden Module oder Versionen ermöglichen es, dass der Händler seinem Lieferanten zurückspielt, welche Bestände er hat, also die Laden. Das hilft zum Beispiel, um darstellen zu können auf der Markenwebsite, welche Testfahrzeuge oder Ausstellungsfahrzeuge vor Ort sind. Und er kann auch mit dann der 1.6 zurückspielen, was er verkauft hat. Und damit hat er dann, also es geht die Information nicht nur vom Lieferanten zum Händler, sondern auch wieder zurück.
Aber dann werden wir doch mal ganz konkret. Jetzt haben wir ja diese ganzen Lieferkettenprobleme, wir haben die Lagerbestandsprobleme und so weiter. Hätte es diese Lagerbestandsprobleme weniger gegeben, wenn die Lieferanten, wenn beide Seiten voneinander gewusst haben, was auf Lager ist?
Ja, das ist dann so ein bisschen das Dilemma. Wir haben die 1.4 und die 1.6 sind erst in der letzten Zeit, also die 1.6 ist erst von einem guten halben, dreiviertel Jahr rausgekommen. Das heißt, das ist auch mit einer der Entwicklungen, dass ja die Digitalisierung auch ein bisschen hinterherhinkt, jeweils dem, was wir eigentlich aktuell haben. Das heißt, es wäre gut gewesen, wir hätten die Informationen hin und zurück spielen können. Das geht aber erst jetzt technisch. Und es machen ja auch nicht alle mit. Das heißt, dass ja auch es genug Händler gibt, die ja der Digitalisierung oder überhaupt in der Gesellschaft so ein bisschen kritisch gegenüberstehen und vielleicht auch nicht so gerne Informationen austauschen, was unter der Haltung, was geht dem Lieferanten an, was ich im Laden stehen habe. Aber richtig ist, beide Seiten hätten davon profitieren können, wenn diese Transparenz, ja, was hat der Lieferant, was hat der Händler, wenn das da gewesen wäre. Ist aber nicht und deswegen ist es auch so ein bisschen, ja. Da kommen wir jetzt hin.
Ja. Aber das ist doch gut. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die Richtung, dass das beim nächsten Mal, wenn mehr sich daran halten und die neuesten Versionen auch nutzen, wenn dann werden wir ja für die nächsten Phase, wenn sowas nochmal passiert, besser aufgestellt. So, meine Frage wäre jetzt, Nick, das ist ja jetzt so ein Punkt. Jetzt haben wir ja vorhin begonnen mit der Frage Rückruf. Bietet denn da VeloConnect auch Möglichkeiten, sowas besser abzuwickeln, sowas einfacher zu machen? Also was hat der Händler davon, was kann der dann davon erwarten?
Ja, also das ist so ein Thema, dem wir uns ja auch mit befassen wollen. Das klingt ja so einfach, Rückruf oder auch Reklamationsabwicklung. Es ist aber nicht so einfach zu digitalisieren, weil du musst ein bisschen standardisieren, du musst also die Informationen in einer geordneten Form liefern. Du musst aber auch die Prozesse, das heißt, wie ist denn der Ablauf, auch vorher definieren und festlegen. Und das heißt, wir haben dort, wenn wir das für alle vereinfachen wollen, ein bisschen dickeres Brett zu bohren. Denn wir müssen ja schauen, wie kann der Prozess, vor allem der erste Prozessschritt oder die ersten Prozessschritte aussehen und wie kann man die vereinheitlichen. Erst dann kannst du sie nämlich auch gut abbilden. Wir wollen ja gar nicht, das können wir ja nicht, wir können ja nicht für alle 150, 200 oder wie viele auch Fahrradhersteller es auf dem Markt geben sollte, das immer einzeln machen, sondern wir müssen uns ja auf etwas festlegen. Und dafür soll ja die D-Bike auch da sein, dass wir nämlich eine Organisation hat, die ja neutral dasteht, die ja überparteilich sozusagen ist und dafür sorgt, dass wir uns gemeinsam auf Standards, auf gemeinsame Abläufe, auf ja, einfach die Gemeinsamkeiten, die wir ja häufig haben, dass wir uns da etwas drauf festlegen, sodass wir dann das für alle einfacher, und einfacher heißt auch immer, es ist unterm Strich dann auch kostengünstiger, schneller, transparenter abwickeln können. Da sind wir aber erst auf dem Weg und dafür ist jetzt die Gründung da, um genau das anzugehen.
Jetzt sagst du kostengünstiger. Also ich habe im Augenblick ja das Gefühl, dass ich schon relativ digital bin und gar keine Kosten habe. Also aus meiner Warte, du sagst kostengünstiger. Also entstehen jetzt Kosten und wie werden die aufgeteilt? Wer zahlt was? Worum geht's da und wie viel Geld ist da vonnöten? Was kannst du zu dem Thema sagen, Nick?
Ja, also jetzt hast du zwei Sachen, finde ich, so ein bisschen vermengt. Das eine ist natürlich, die D-Bike, die Organisation, kostet natürlich etwas. Da ist derzeit, ist das so ein bisschen versteckt, weil da macht der VSF was, da machen die Beteiligten in der Branche, die dann als Gremium zusammensitzen, etwas und machen das in vielen Fällen ehrenamtlich. Das kann aber, das haben wir jetzt ja auch gesehen, auf Dauer ja nicht funktionieren. Liegt daran, dass dadurch es einfach unglaublich langsam wird und jeder nur mitwirken kann, wenn er dafür gerade die Zeit hat. Das heißt, wir brauchen Geld. Wir haben auch schon Unterstützer, die ja schon auch VeloConnect unterstützt haben aus ihrer Sicht. Dafür brauchen wir auch mehr. Wir haben ja auch schon Rückmeldungen bekommen, dass, wenn es so etwas strukturiert ist, dass sich da auch mehr beteiligen werden. Und die Idee ist, dass wenn alle oder sich deutlich mehr beteiligen, dass es dann wirklich relativ günstig ist. Wir haben zum Beispiel jetzt für die Händler überlegt, wenn dort viele Händler mitmachen, dass wir dann eher über etwas sprechen, was im Jahr weniger als ein Spotify- oder Netflix-Abo kostet, als mal so eine Analogie zu haben. Und auch für die Lieferanten soll es gut bezahlbar sein. Die Kosteneinsparungen, das ist eigentlich das Spannende dann, weil jetzt reden wir erstmal über die Kosten, aber im Grunde genommen wird es, wenn es digitalisiert ist, dann wird es ja erst günstiger.
Jetzt hast du vorhin gesagt, Nick, dass die Lieferanten ja oft ein Hemmnis waren. Das habe ich immer wieder gehört. Umgekehrt sagen die Lieferanten, auch viele Händler sind ja noch gar nicht so weit. Also häufig wird sich der Schuh ja hin und her geschoben. Jetzt bist du seit Juni letzten Jahres ja schon mit dem Thema unterwegs. Hat sich denn in der Zwischenzeit in der Bereitschaft da zusammenzuarbeiten, was getan?
Ja, auf jeden Fall. Und ich, wenn ich gerade gesagt haben sollte, die Lieferanten werden Hemmnis, dann nein, das würde ich so gar nicht sagen wollen. Ich glaube, dass einen schwarzen Peter hin und her reichen, das hat uns in der Vergangenheit schon nichts gebracht, das bringt uns auch heute nichts. Und das stimmt auch so nicht. Es gibt auf vielen Seiten Du als Händler, Thorsten, hast gerade gesagt, du bist schon digital vorne dabei. Genauso gibt es Lieferanten, die digital vorne dabei sind. Aber im Gros, die ganzen, jetzt aller, sind wir eben, haben wir deutliche Entwicklungspotenzial. Von daher ist es so, Uwe, alle müssen jetzt sehen, dass sie ihre Hausaufgaben machen und dass sie besser werden und dass sie mehr diese Möglichkeiten, die wir heute schon haben, nutzen, dass wir sie gemeinsam weiterentwickeln, nämlich auch das, was uns ja zum Teil auch gesetzlich durch Vorgaben auch vorgeschrieben wird, dass auch das wir umsetzen können. Dafür müssen wir besser werden. Damit müssen wir auch gewisse Themen, die vor 16 oder 18 Jahren noch nicht so präsent waren, jetzt auch ändern. Da wird es also auch sowas wie eine Art von VeloConnect 2.0 oder Next oder wie wir es nennen mögen, geben müssen, weil ja auch Anforderungen größer geworden sind. Und wir haben, jetzt, wenn du sagst, so im letzten jetzt Dreivierteljahr, ich habe genug Lieferanten getroffen, die das Thema Digitalisierung oder das Thema, wie können sie Produkte, Prozesse besser digital darstellen, sind ganz viele Initiativen. Und da geht es jetzt eher darum, dass wir diese guten Initiativen auch bündeln, sodass wir nicht so Leuchttürme oder einzelne Solitäre haben, sondern dass wir auch Lösungen finden, von denen alle profitieren können.
Ich möchte mal als Händler jetzt ganz konkret werden, Nick. Jetzt frage ich dich mal, was dann bei mir dabei rauskommt. Ich muss mehrere hundert Fahrräder per Hand jedes Jahr in meine digitale Warenwirtschaft einpflegen. Ich muss die Rahmennummern, die Schlüsselnummern, die Akkunummer, die Displaynummer und etliche andere Nummern noch einpflegen. Alles Daten, die auf der Rechnung schon vom Hersteller draufstehen. Ich brauche da für jedes Fahrrad mehrere Minuten, vielleicht sogar 10 insgesamt. Kann ich erwarten, dass durch D-Bike, durch die Digitalisierung, die wir anstreben, dass das für mich leichter und einfacher wird?
Davon bin ich überzeugt. Es gibt schon heute Möglichkeiten, also wir haben es schon im Standard drin. Jetzt geht es darum, dass das auch wirklich umgesetzt wird. Und zwar, dass es von beiden Seiten, das heißt oft in der Warenwirtschaft, für dich als Händler gut funktioniert, dass aber auch die Lieferanten das in der entsprechenden Standard übermitteln. Und wir haben alle Tools da. Wir müssen das jetzt noch gemeinsam vielleicht hier und da rundschleifen und vor allem dann auch umsetzen. Und da bin ich überzeugt, dass das in Zukunft, also wirklich naher Zukunft, auch wirklich gut wird.
Vielleicht sage ich da auch nochmal dazu, warum haben wir den ZDV mit ins Boot geholt? Genau darum, um zu sagen, beide Seiten, also Lieferantenseite und Händlerseite, arbeiten zusammen, damit es eine gemeinsame Akzeptanz für eine Digitalisierung, für einen gemeinsamen Weg der Digitalisierung gibt. Ja, da ist VeloConnect ja nur ein Werkzeug. Es wird noch viele andere Werkzeuge geben. Es wird auch schon, werden auch Dinge genutzt, die in der Branche schon zumindest auf dem Weg sind. Also von daher geht es ja um die gemeinsame Akzeptanz. Und das heißt, selbstverständlich werden wir dafür sorgen, dass die Akzeptanz bei der Händlerschaft so weit wie geht fortgeschritten ist und sie sich auch aktualisieren. Und der ZTV wird das auf seiner Lieferantenseite machen, damit die Zusammenarbeit besser funktioniert. Also das war die Idee, das zusammen mit dem ZTV zu machen und nicht mehr alleine nur als Händlerverband nur von der Seite das Feld zu bearbeiten.
Okay, aber dann komme ich nochmal drauf zurück, wenn Nick sagt, na, das ist genau das, was funktionieren soll und funktionieren wird und in absehbarer Zeit, dann spare ich mir ja so viel Zeit. Dann ist ja der Spotify-Beitrag, wie du ihn gerade geschildert hast, ist dann ja quasi lächerlich, weil da kann ich ja wochenlang Radfahren gehen für diesen Betrag. Das ist ja ganz fantastische Aussichten, Nick.
Ja, jetzt müssten auch alle Händler es so sehen und da bin ich mir nicht ganz überzeugt. Aber ja, es ist im Grunde genommen so einfach und das ist auch auf Lieferantenseite so einfach. Und häufig, das ist mir begegnet, wird es eben so gar nicht gesehen, was da an Arbeitszeit verschlissen wird, weil das nicht bemessen wird. Also du weißt das jetzt, du sagst 10 Minuten. Das könntest du ja umrechnen, was dich das pro Fahrrad kostet. Und das haben wir aber auch auf der Industrieseite. Also wenn wir es schaffen, dass wir schon an einem früheren Zeitpunkt der Lieferkette zum Beispiel die Daten zu den Artikeln besser haben, dann muss das nicht jeder Produktmanager bei jedem Lieferanten nochmal aufbereiten. Da geht so unglaublich viel Zeit drauf, immer wieder Daten neu aufzubauen, neu zu strukturieren, etc. Also wir haben an ganz vielen Punkten für alle Möglichkeiten, das einzusparen. Und wir nutzen, gerade wenn es jetzt um das Thema dieser Daten geht, wir haben jetzt seit Anfang des Jahres ja die Pflicht der E-Rechnung, der elektronischen Rechnung. Und wir haben schon seit Ewigkeiten genau das Thema, wie kann ich denn Lieferscheine und Rechnungsdaten übermitteln in Willow Connect. Das ist bisher noch nicht so richtig ausgebaut und oder genutzt. Und da sehe ich auch ganz viel Potenzial, dass es für den Händler nicht nur bei den Artikeln, sondern auch bei den ganzen Verbuchen von Lieferscheinen und Rechnungen so viel einfacher wird. Also du hast als Händler, kannst du an vielen Punkten sparen.
Jetzt machst du mir schon ein bisschen den Mund wässrig, weil ich irgendwie jetzt in meiner Fantasie schon irgendwie Sachen mir zurechtlege, wie die dann sein könnten. Macht es in Zukunft vielleicht auch die Reparaturen einfacher, weil ich Specklisten schon direkt drin habe und vor der Reparatur, bevor ich das Fahrrad gesehen habe, schon weiß, welche Ersatzteile ich dann brauche und verbauen kann und soll? Ist das zu visionär oder ist das, wo du sagst, naja, komm, das wird auch noch kommen?
Du, das ist etwas, was ich bin überzeugt, dass das kommen muss. Wir werden dahin kommen, dass das kommen wird. Spätestens mit dem digitalen Produktpass. Und da haben wir ab 2027 den Batteriepass, der digital kommen wird. Also dann ist es ein Teil oder ist der erste digitale Produktpass. Spätestens dann werden wir dahin kommen, dass wir viel bessere Daten haben. Und ich glaube, rückwirkend würde ich sagen, nein, das ist unwahrscheinlich. Aber wenn es jetzt nach vorne schauend ist, wirst du immer mehr bessere Informationen haben und auch sehen können, was wurde verbaut. Und es gibt schon jetzt schon Anbieter, die dir auch sagen können, wenn du sagst, ich habe dieses Teil dort, was sind Alternativen, was ist kompatibel, dass dir das angezeigt wird. Also von daher würde ich an der Antwort gerne mit Ja beantworten und bin überzeugt, das wird kommen und das wird in Zukunft viel einfacher werden. Das wird aber noch etwas dauern. Also visionär ja, weil das ist dann eher so Zeitschiene 5 Jahre oder sowas plus. Das ist jetzt nichts, was mit der D-Bike heute einfach so funktionieren wird, sondern wir müssen wieder viel dran arbeiten.
Naja, wir haben in der Beschäftigung mit dem Thema Digitalisierung haben wir in den letzten 1,5 Jahren ja viel gelernt und sehen ja wahnsinnig viele Potenziale. Sonst würden wir ja keine Gesellschaft gründen. Also es fängt ja an bei dem Thema Leasing, wo jeder Händler irgendwie wirklich sofort aufstöhnt, wenn er sich überlegt, was für ein Arbeitsaufwand das jeden Tag bedeutet. Bei dem Thema Versicherung, bei dem Thema Dateneingabe zu Fahrzeugen und so weiter. Also bei all den Themen, die da möglicherweise, die ja viel einfacher wären sie digitalisiert von Anfang an, gäbe es Produktdaten, die sozusagen diese ganzen Dinge schon aufbereitet hätten. Also das wissen wir und da haben wir, also Aufgaben mangelt es uns eigentlich nicht. Habe ich jetzt jedenfalls den Eindruck. Nick, was siehst du denn, welche Aufgaben sind denn die nächsten? Wie geht es denn weiter? Was sind denn die Schritte?
Ja, also für die D-Bike habe ich so, ja, sind es 3 oder 4 Sachen, die dort jetzt genau konkret anstehen. Das erste haben wir ja schon drüber gesprochen, es müssen mehr Beteiligte auf Lieferanten wie Händlerseite die Möglichkeiten nutzen, die wir heute haben. Die Warenwirtschaften müssen hier und da auch noch nachbessern, dass auch die Möglichkeiten für den Händler einfacher nutzbar sind. Und wir haben ja auch noch viele Dienstleister wie Implementierer, die sind ja auch gut dran und die befähigen ja auch die ganzen Lieferanten in der Digitalisierung. Das ist also das eine, so ein bisschen dieses Thema Awareness, Training, die Sachen auch nutzen, etc. Das zweite ist, ich hatte es schon, glaube ich, kurz angerissen. Wir müssen die Sachen, die jetzt neu kommen, neu in den Standard mit aufnehmen oder in den Standard weiterentwickeln. Wir haben so ein paar Punkte, gerade wenn es um die personenbezogenen Datenübermittlung geht, haben wir ja auch sehr auch kritische Themen, die ja unter dem Datenschutz auch, da müssen wir sehr sauber sein, da müssen wir ein bisschen ergänzen, um das auch abwickeln zu können. Und wir müssen so neue Themen wie Leasing, Versicherung, auch Reklamationen, auch sowas wie Rückrufe, auch da das ergänzen. Da es dann häufig aber um personenbezogene Daten geht, ja, können wir das nicht einfach so machen, sondern wir müssen da die nächste Generation oder die nächste Version entwickeln und ausrollen. Und da müssen wir ja immer sehen, dass wir auch alle mitnehmen. Das heißt, wir müssen ja dann den Händler befähigen, die Warenwirtschaften, und wir müssen natürlich auch die Lieferanten und die Marken dazu kriegen. Und dann haben wir so etwas, was ja also immer wieder auch in anderen Branchen genannt wird, so ein Datenökosystem. Ja, da geht es darum, dass man so etwas standardisiert und schaut, welche anderen Sachen passen noch dazu? Welche müssen wir, also wo schauen wir nicht nur auf die Abwicklung zwischen den einzelnen Beteiligten, sondern wie können wir auch Dienstleister, wie können wir auch die Lösungen so mit in die Branche reinbringen, dass dort eine Kooperation möglich ist und Transparenz da ist. Also sowas wie ja Bike-Daten oder Bike-X-Daten-Ökosystem. Das ist so ein bisschen kryptisch, das ist ein bisschen schwer zu verstehen auch. Aber das wäre das Dritte. Und das Vierte, was ganz, ganz wichtig ist und was auch in den letzten Jahr passiert ist, ist, wir müssen noch das Ganze europäischer denken. Wir haben bisher immer einen sehr starken Fokus gehabt auf Deutschland, ja, ein bisschen auch in deutschsprachigen Ländern, auch in der Schweiz, in Österreich ist VeloConnect gut in der Nutzung. Wir haben jetzt aber gemerkt natürlich auch, dass auch europäische Firmen und auch Firmen, die aus Deutschland europäisch unterwegs sind, genau auf das Gleiche aufsetzen wollen und können. Und wir haben gerade auf den Waren, also auf der Seite der Händler, haben wir sehr große Erfolge jetzt gehabt, dass neue Warenwirtschaften in UK, in den Niederlanden, in Spanien, in Frankreich etc. zugekommen sind. Und das ist das vierte wichtige Thema. Wir müssen das Ganze europäisch denken und europäisch weiterentwickeln, damit wir als gesamte europäische Fahrradbranche da weiterkommen.
Das ist ja auch ein Teil, der für den ZTV sehr wichtig ist. Dann nenne ich jetzt nur mal den digitalen Produktpass und Batteriepass, also wo klar ist, dass es da eine Verordnung, eine europäische Verordnung gibt, wo dran eigentlich alle Hersteller ab 27, meine ich, auch gezwungen sind, das bereitzuhalten. Das heißt, es ist überhaupt keine lange Zeit mehr, sondern in 2 Jahren müssen sie parat sein oder in 1,5. Und das ist eine Aufgabe, wo ja die D-Bike auch gut begleiten kann. Also wo das auch eigentlich dann auch zu einem Beratungsinstitut werden kann oder zu einem begleitenden Institut, um die Sachen aufzugleisen.
Okay, also ich halte mal fest oder ich fasse mal zusammen, was ich verstanden habe. Also wir haben die D-Bike-Gesellschaft im Prinzip dafür gegründet, damit wir das alles voranbringen. Wichtig, habe ich rausgehört, ist, dass wir uns alle dahinter stellen und dass wir alle mitmachen. Je mehr mitmachen, umso besser wird die ganze Geschichte und nur dann kann es auch wirklich gut funktionieren. Die 4 wichtigen Punkte hast du nochmal genannt, Nick. Datenökosystem habe ich da nochmal da müssen wir nicht näher drauf eingehen, weil es vielleicht dann auch zu sehr in die Tiefe geht. Europa stärken oder beziehungsweise die Digitalisierung europaweit denken ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Und wenn wir dann alle dahinter versammeln, dann wird das Ganze auch gut funktionieren. Und wir müssen quasi immer und sofort aktiv werden, oder?
Genau, das ist jetzt wichtig. Wir müssen jetzt echt aus dem Pushen kommen. Das müssen wir ja schon länger, aber das tun wir ja auch. Und das heißt, dass den Schwung, den wir ja auch in der Branche haben, auch wenn jetzt letztes Jahr nicht ganz so super gelaufen ist, weil jetzt kommen wir wieder in ruhigere Fahrwasser. Und jetzt können wir ja unsere Kraft, die wir auch haben, gemeinsam nutzen. Und das heißt, jetzt seinen Verband ansprechen, jetzt die D-Bike ansprechen und lasst uns das dann koordinativ voranbringen. Und meine Gespräche waren sehr gut, dass ich auch das Gefühl habe, dass auch die bisher, wo es ein sehr dickes Brett war, wie jetzt zum Beispiel Leasing oder Versicherung, ja, wir müssen jetzt anfangen, dann schaffen wir da auch gute Arbeitserleichterungen für alle Parteien.
Sehr gut.
Vielen Dank für dein Interview, für deine Zeit auf Mallorca. Gut, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Und ich glaube, wir haben einen guten Einblick gebracht in das, was die Bike eigentlich zukünftig übernehmen soll und wie sie uns praktisch als Händler oder als gesamte Branche hilft.
Ja, sehr gerne. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Podcast und wir sprechen uns bald wieder.
Pack das mal in dein Topcase.
Uwe, jetzt frage ich mich natürlich, auf welchem Stand stehe ich hier eigentlich oder auf welchem Stand steht meine Warenwirtschaft? Wie gut ist die denn jetzt eigentlich digitalisiert? Also ich habe ja vorhin gesagt, ich bin da schon voll dabei, aber ich weiß ja, ganz ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so ganz genau, welchen Standard nutze ich oder welche Version nutzt meine Warenwirtschaft. Wie kann ich das denn in Erfahrung bringen?
Ja, das ist die Steilvorlage für das Topcase. Also wer wissen will, wo steht er eigentlich, was ist sozusagen seine Version, könnte er da nicht weiter sein, der soll sich bitte melden unter podcast@vsf-mail.de und dem wird geholfen, der kriegt einen Support von uns.
Kriegt ein persönliches quasi Beratungsgespräch oder wie?
Persönliches Beratungsgespräch bieten wir an und das läuft.
Immer vorwärts. Das erwartet dich beim nächsten Mal.
Uwe, die Eigenheit von einem Podcast ist ja immer, dass wir kein Feedback oder kein unmittelbares Feedback kriegen. Mindestens nicht, wenn wir aufnehmen, meistens noch nicht mal, wenn wir ausspielen. Also viele von euch schreiben uns schon, aber es wäre noch besser, es würden noch mehr von euch uns mal Feedback geben, wie es euch gefällt, was ihr euch wünscht, was ihr für Anforderungen habt, was ihr anders haben wollt, was ihr gut findet. Das wäre super, oder?
Ja, mir würde das helfen. Ich bin ja immer wieder auch unsicher bei diesen Themen und freue mich darüber, wenn ich so eine Rückmeldung kriege. So vereinzelt bekommen wir sie ja, aber das ist insgesamt gibt es noch kein komplettes Bild und ich freue mich darüber, wenn wir da mal ein richtiges Bild kriegen.
Okay, ja, eigentlich sind wir beim Thema, was wir das nächste Mal machen. Da sind jetzt so 2, 3 Themen im Umlauf, die wir alle machen könnten. Wir sind noch nicht ganz sicher, welches das Rennen macht, oder?
Ja, genau. Also da müssen wir auch noch mit 2, 3 Menschen sprechen, um das zu konkretisieren. Aber wir lassen es mal fürs nächste Mal offen und es bleibt irgendwie so eine Wundertüte.
Okay, also was das nächste Mal dran ist, das wirst du dann ja dann hören, wer das Rennen gemacht hat. Ich bin auch schon ganz gespannt. Wird auf jeden Fall gut und melde dich mal zurück, melde uns mal ein Feedback und deine Wünsche gerne auch. Dann hören wir uns das nächste Mal wieder.
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.